Hallo, ich bin Claudia Acklin und dies ist mein Podcast «Die Natur und die Stadt – Nature and the City». In dieser Staffel geht es darum, was wir von grünen Städten lernen können. Ziemlich zu Beginn des Gesprächs mit dem Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Jan Rönert erzählt er mir von Novalis, dem großen deutschen Romantiker, der das Bild der blauen Blume und die Sehnsucht danach entscheidend geprägt hat. Was ich nicht wusste, war, dass Novalis unter anderem in Leipzig lebte und dass er einem naturwissenschaftlichen Job nachging. Er trug zur Erschließung der dortigen Braunkohlelagerstätten bei und damit auch dazu, dass sich die Landschaft um Leipzig durch den Kohleabbau auf immer veränderte. Genaueres dazu werden wir jetzt gleich von Jan Rönert selbst hören, der uns in seinem neuen Buch Wildnisarbeit, Schreiben, Tun und Nature Writing zuerst auf eine Reise aus dieser Bergbaufolgelandschaft in die Stadt hinein mitnimmt. Dort liegt eine weitere vergängliche Struktur, ein kleines Stück Wildnis in Form einer städtischen Brache, der Leuschnerbrache. Die Unwahrscheinlichkeit ihrer Existenz und die Ereignisse um sie herum sind der Angelpunkt von Jan Rönerts erstem Essay, der sich aber schon bald um weitere Brennpunkte dreht und um die größere Frage, was Wildnisarbeit für ihn bedeutet. Kurz gesagt, für Jan Rönert ist Nature Writing, das Schreiben über, mit und durch die Natur, ein literarisches, poetisches, politisches und vor allem auch ökologisches Projekt. Denn anders als zu Novalis Zeiten ist der Artenschwund und das Verschwinden ganzer Landschaften heute in Echtzeit erlebbar. Jan Rönert ordnet später das Nature Writing auch literaturwissenschaftlich ein. Doch zunächst geht es mit ihm auf nach Leipzig.
Ja, also diese Gegend um Leipzig herum ist in gewisser Weise das Gegenteil der Schweiz, ist die sogenannte Leipziger Tiefebene. Also rund um Leipzig, ich sage mal in einem Radius von 30, 40 Kilometern, ist es wirklich eine sehr ebene Landschaft, die aber seit 100, 150 bis zu 200 Jahren gekennzeichnet ist durch eine sehr intensive Bergbautätigkeit, was damit zu tun hat, dass es reiche Braunkohlevorkommen in dieser Gegend gibt bzw. gab. Die Braunkohle wurde als Energieträger um 1800 prominent. Es gab im Gegensatz zur landläufigen Meinung um 1800 weniger Wald als heute, weil Holz das maßgebliche Brennmaterial war und dadurch sehr rar geworden war. Daher bekommt auch der Begriff der Nachhaltigkeit bzw. der sogenannten nachhaltenden Forstwirtschaft. Der kommt von Karlowitz, einem Forstingenieur des 18. Jahrhunderts. Der wurde aufgrund dieser Forstwirtschaft geprägt. Und es war nicht leicht, immer wieder dieses Brennmaterial nachwachsen zu lassen. Dann kam aber die Geologie auf den Plan. Interessanterweise waren die führenden Geologen um 1800 eng mit der Literatur verwandt oder waren selber führende Literaten. Der wichtigste Name in diesem Kontext, und hier bin ich tatsächlich bei Leipzig und der Gegend, ist Novalis, der Erfinder der blauen Blume, ja der Name der jener Frühromantik mit seinem Roman Heinrich von Ofterdingen. Und er war der Musterschüler an der Freiberger Bergakademie gewesen und war Bergrat zugleich und hatte im Jahre 1800, ein Jahr vor seinem Tod an Schwindsucht, die ganze Gegend um Leipzig herum, vor allem westlich von Leipzig, bis nach Thüringen hinein kartiert und hatte dort die Braunkohlelagerstätten erschlossen. Dass er damit der Ahnherr eines Raubbaus ja an dieser Landschaft werden würde, der sich besonders dann in der DDR zeigte, weil man eben in der DDR die Braunkohle als Brenn Material, des Heizmaterials, Energieträger brauchte. Das konnte er noch nicht ahnen. Heute gibt es dort in einem nahen Braunkohletagebau tatsächlich einen Gedenkstein für Novalis. Und man fuhr in der DDR-Zeit dann, wenn man nach Leipzig fuhr, mehr oder weniger auch immer an diesen Tagebauen, an diesen Braunkohletagebauen vorbei. Einige waren auch schon erschöpft und wurden dann schon Ende der 80er Jahre geflutet. Und so entstand das, was man heute in Leipzig, was die Tourismusindustrie in Leipzig auch als Neuseenland bezeichnet. Also eine Seenlandschaft auf den ehemaligen Braunkohlegruben heraus. Also ein ganz neues Mikroklima wurde dadurch auch geschaffen. Das ist eine Bergbaufolgelandschaft, ja, um auf diesen Begriff wieder zurückzukommen. Und von diesen Seen ist Leipzig, ist aber auch Halle, das angrenzende Halle, die ganze Gegend, der um die Leipziger Tiefebene herum umgeben.
Das heißt, sie erstreckt sich, auch wenn man sich dessen gar nicht unbedingt bewusst ist, in die Stadt hinein. Und es ist, wie du sagst, eigentlich eine anthropogene Landschaft. Es ist eine, die durch den Bergbau entstanden ist. Solche Dinge, Phänomene gibt es in der Schweiz auch, wo halt viele Wälder gerodet wurden zum Beispiel und plötzlich völlig andere Alpen vorhanden waren. Was wir eigentlich sehr selten machen, ist, dass wir uns bewusst machen, dass es nicht einfach nur Stadt und Land gibt, sondern dass das eigentlich ein Kontinuum ist. Und diese, ich sag's jetzt mal, diese neue Wildnis, um einen Begriff von dir zu verwenden, sich bis in die Stadt hin ein wenig ausdehnt. Was für dich aber dann ein Gegenstand geworden ist, an dem du am Anfang sehr viel eigentlich auch beschreibst, ist diese Leuschner Brache. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, weshalb es eine Brache ist und was ist denn dort Spezielles passiert? Weil dort ist wieder Wildnis zurückgekehrt.
Ja, oder man kann auch sagen, war wieder Wildnis zurückgekehrt. Es ist noch etwas zu sehen, aber im Moment herrscht dort eine rege Bautätigkeit, wie überhaupt an vielen Orten, an vielen ehemaligen Brachen in Leipzig. Die Stadt platzt sozusagen aus allen Nähten. Binnen 10 Jahren gab es 100.000 neue Einwohner in einer Stadt, die gut 600.000 Einwohner zählt. Und das wird natürlich sehr sichtbar. Der Wilhelm-Leuschner-Platz, der befindet sich direkt im Zentrum von Leipzig. Wenn man also aus dem Inneren, dem Kern von Leipzig um die Altstadt heraus tritt, dann kommt man auf einen freien Platz, auf diese Brache, auf der man jetzt viele Kräne und Bagger sehen kann, wo aber immer noch, das konnte eine Bürgerinitiative, der ich mich auch angeschlossen hatte, erreichen, Gestrüpp, ja, und Bäume, Hecken stehen gelassen worden sind. Diese Brache, die war nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Vor dem Ersten Weltkrieg befand sich dort in der Nähe auf dem sogenannten Rossplatz eines der besten Hotels, wo zum Beispiel Rilke, wenn er seinen Verleger Kippenberg in Leipzig besuchte, immer abgestiegen ist und andere illustre Persönlichkeiten. All diese Strukturen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr. In der DDR wurde auf diesem Platz interessanterweise eine der wenigen Beispiele für eine postmoderne Architektur im Sozialismus hochgezogen, und zwar eine Bowlingbahn in einem, ja, so achteckigen Stil, ja, ganz, ganz spannend. Und nach 1990, ich glaube seit 1992, lag dieses Gelände quasi verwahrlost da. Man muss sagen, anders als viele Städte, andere Städte im Osten, hat man in Leipzig in den 90er Jahren die DDR-Baudenkmäler weitgehend unter Denkmalschutz gestellt. Und das betrifft eben auch diese Baudenkmäler, die inzwischen zugewachsen waren oder sind, auf dem Leuschnerplatz und auch rundherum. Also man findet dann rund um den Leuschnerplatz zum Beispiel so große Inschriften wie VEB Möbelkombinat oder VEB Glas, Jena Glas und so weiter.
Und was ist mit dieser Leuschnerbrache denn so Spezielles passiert, dass sich die NABU, also der Naturschutzbund, dafür engagiert hat?
Es hatte sich eine Population von Nachtigallen angesiedelt, unter anderem natürlich, aber die waren sozusagen der sichtbarste oder hörbarste Teil auf dieser Brache, der vor allem auch als seltene gefährdete Vogelart unter Schutz stand. Und so kam es dann zu dieser paradoxen Situation, dass die Stadt mit Holzfällarbeiten begann, während der NABU von der Polizei eskortiert oder die Polizei selbst einen höchstrichterlichen Bescheid brachte, der diese Bauarbeiten zunächst stoppte. Auf Dauer sitzt natürlich die Stadt sagen auch mit der Notwendigkeit, diesen Platz zu bebauen, am längeren Hebel. Aber immerhin, es hat sich eine Initiative gebildet. Es gab viel Bewegung auch in den sozialen Medien und Aktionen vom BUND oder vom NABU, anderen Umweltgruppen, die darauf aufmerksam machten, dass man eben nicht allein als Mensch, dass unsere urbane Welt nicht nur auf uns Menschen zugeschnitten sein sollte, wenn wir auch in der Stadt einen gewissen Erholungswert und eine erstrebenswerte Biodiversität haben wollen. Und das wurde diskutiert, nicht so sehr im Stadtrat, aber in den sozialen Medien oder in der Kommunikation, die sich zwischen den Aktivisten des um den Leuchnerplatz entspannte. Und es war sehr schön zu wissen, dass viele doch diese nicht klassische Schönheit, ne, dieser Brache auch erfahren hatten, wussten, dass damit ein Schatz auch entstanden war, der nicht einfach abzuqualifizieren war, indem man sagte, ja, hier wächst doch nur Unkraut oder hier ist doch nur Gestrüpp. Ne?
Ich habe schon erlebt, dass Menschen denken, ein alter Baum in einer Stadt ist genauso wertvoll wie ein altes Haus. Also es beginnt eine Art von Bewusstsein, Fuß zu fassen, ein wenig seltsames Wort, aber es entsteht so etwas. Und das hast du auch wahrgenommen in Leipzig, wie du es eben erzählt hast, dass das eine Wertschätzung erfährt heute.
Ja. Also man muss auch sehen, dass um Leipzig herum nicht nur dieses Neuseenland gibt aufgrund der Bergbaufolgelandschaften, sondern es gibt auch einen Auwald, der gewissermaßen ein historisch erhaltener Bestandteil der ursprünglichen Auenlandschaft ist. Leipzig ist von drei wichtigen Flüssen und Kanälen durchzogen. Allerdings ist der Wasserbedarf des Auwalds in den sehr trockenen Sommern der Vergangenheit auch nicht mehr so einfach zu gewährleisten. Biologen haben da verschiedene Forschungen und Projekte laufen. Auf jeden Fall ändert sich dort auch in diesem Auwald um Leipzig herum am Südende von Leipzig, aber auch eigentlich um Leipzig herum an den entlang der Flüsse und Kanäle ändert sich der Baumbestand. Aber mir ist auch diese Brache inmitten der Stadt und auch andere Brachen sind mir wie sozusagen Inseln aus diesem Auwald heraus noch erschienen, die also korrespondieren, in geheimer Korrespondenz auch stehen mit diesem Gürtel des Auwalds um Leipzig herum. Das muss man auch sagen.
In deinem Essay schreibst du ja eigentlich in mehrfacher Weise über Politisches, nämlich Einerseits beschreibst du diese politische Aktion der NABU, diese Bürgerinitiative, beziehungsweise das Pochen darauf, dass hier das Naturschutzgesetz oder wie das in Deutschland heißt, dass es dort umgesetzt werden müsste und dass man das nicht einfach übergehen darf. Und dann sozusagen der NABU mit Polizeieskorte da eigentlich auch Einspruch erheben darf. Und auf der anderen Seite ist, dass du so darüber schreibst, über viele Landschaften, die bedroht sind, also wie diese Leuschnerbrache, die vielleicht wieder verschwinden wird. Aber du schreibst später auch über den Gipsabbau in gewissen Karstlandschaften, wo man einfach wie zusehen kann, dass bestimmte Typen von Landschaften verschwinden. Und das Schreiben, was du da machst, hat eigentlich nicht nur etwas Dokumentarisches, sondern letztlich eben auch etwas Politisches.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch gespürt, als ich in Bezug auf die Karstlandschaften, mit denen ich mich also in den vorangegangenen Büchern insbesondere beschäftigt habe, im Mittelgebirgsraum am Südharz, ja, gar nicht weit weg von Leipzig, ungefähr 100 Kilometer westlich, nordwestlich von Leipzig. Und das sind eigentlich geschützte Flächen nach europäischem Recht, sogenannte Flora-Fauna-Habitate, FFH-Flächen und Naturschutzgebiete und ein Biosphärenreservat. Es ist nämlich eine besondere Karstlandschaft, eine Gipskarstlandschaft. Und einen Gipskarst mit ganz besonderen Erscheinungsformen des Karst, also die Dolinen und die pronoralperiodische Seen, Bachschwinden, die Trittunsicherheit des Geländes, Erdfälle und so weiter, das tritt dort auch auf. Aber es gibt noch mal eine ganz besondere Flora und Fauna und die Struktur des Karst bildet sich in den Gipskarstgebieten viel schneller, weil der Gips viel stärker noch wasserlöslich ist als Kalkgesteine, ja. Gips ist eigentlich kein richtiges Kalkgestein, ist was Eigenes. Der Gipskarst ist eigentlich europaweit oder weltweit, sagen die Geologen und die Höhlenforscher, so einmalig in dieser Südharzregion. Das ist ein Band von ungefähr 200 Kilometer Länge von Südniedersachsen bis nach Sachsen-Anhalt hinein. Und die Industrie, die ist sehr, sehr scharf auf diesen Gips. Das ist pures Gold. Ja, diesen Gips abzubaggern und abzubauen. In Niedersachsen hat man das schon weitflächig gemacht, in Thüringen zum Teil auch, wo dieser Gipskarstgürtel entlang führt, am sogenannten alten Stolberg am Südharz. Und Sachsen-Anhalt war bislang verschont, weil diese Lagerstätten unterirdisch sind und eben auch geschützt durch Naturschutzrecht. Und mittlerweile ist es so, dass die Gipsfirmen eben auch ein Begehr haben nach den Flächen in Sachsen-Anhalt. Der Landrat erstaunlicherweise dort unterstützt das Vorhaben der Gipsindustrie gegen den Willen der Bürger. Ich habe also vor 200 Leuten gelesen aus meinen Karstbüchern und es war ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt in ein Literaturhaus geht und man liest aus einem Roman, liest etwas Belletristisches und die Leute hören zu, sondern hier gab es wirklich ein Anliegen, hier gab es Aktivismus, ja, hier gab es ein Bedürfnis, ja, etwas zu tun oder gegen etwas zu sein. Und das hat mich sehr angeregt, ja, und hat mich auch bestätigt, dass ich hier im Richtigen unterwegs bin und dass das Schreiben von der Schönheit einer solchen Landschaft, die vielleicht nicht eine Bilderbuchschönheit ist, aber die unglaublich besonders ist und aufgrund ihrer Kargheit gerade eine große Biodiversität beinhaltet, diese Landschaft eben besonders gefährdet ist und aufgrund ihrer Gefährdung durch den Abbau auch noch einmal mit größerer literarischer Sensibilität durchstreift werden sollte.
Wenn ich früher vielleicht an einen Dichter denke, sagen wir an Novalis, dann denke ich an eine noch relativ ungebrochene Natur, die man einfach aus voller Seele beschreiben konnte, sozusagen, nur mit Freude und mit vollstem Enthusiasmus. Aber wir sind in einem Zustand heute, also die Natur ist in einem Zustand heute, die bedroht ist und wo ganz vieles wegbricht, wie du eben gesagt hast, noch mehr Ausbeutung stattfindet. Wir sind in einem Modus, wo wir immer am leichten Verzweifeln sind darüber, was passiert. Wie geht es dir? Wenn du schreibst, Nature Writing betreibst, glaubst du, kann man das noch aus vollem, jubelndem Herzen machen oder ist da immer auch Traurigkeit dabei?
Ja, erst einmal kann man natürlich sagen, mit seiner ganzen Sinnlichkeit immer noch die Welt zu erfassen versuchen. Und sei es auf einer Brache, auf einem wild belassenen Stück Boden, kann sich unglaublich viel ereignen, ja. Sogar auf dem Balkon, ja. Wenn man nicht alles ausjätet und entfernt, wenn man es einfach lässt, ja. Und es ist auch Teil von Arbeit, etwas lassen, ja? Etwas zulassen. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein Teil dieses Begriffs Wildnisarbeit, den ich in meinem Buch versuche stark zu machen. Nun war es so, auch um 1800 ist natürlich keine unberührte Natur gewesen in mitteleuropäischen Breiten. Und dessen waren sich gerade diese mit der Naturwissenschaft aufgewachsenen Dichter, Novalis als Bergmann oder auch jemand wie Alexander von Humboldt, die waren sich dessen natürlich sehr bewusst. Es wurde auch damals schon Gips beispielsweise gebrochen in diesen Landschaften am Südharz oder Kalk natürlich. Es wurde als Baumaterial benötigt. Der große Unterschied sind die Dimensionen. Was man damals in 100 Jahren abgebaut hat, das kann heute in einer Woche mit riesigen Maschinen und Sprengungen abgebaut werden. Und das sind unglaubliche Eingriffe. Und die Materialien wurden meistens auch in früheren Jahrhunderten lokal oder regional eingesetzt, zum Bau verwendet und nicht in einer globalisierten Welt überall hin verfrachtet und verschifft. Ne? Das ist ein großer Unterschied, ökologischer und ökonomischer Unterschied. Aber was mir wichtig ist, auch dass wir auch immer schon in Landschaften leben, die von menschlichen Spuren durchzogen sind, aber eben auch von anderen Spuren. Und der Begriff der Landschaft impliziert für mich, dass man besonders in der über Jahrhunderte anhaltenden, extensiven Landwirtschaft immer auch für andere Arten mitgesorgt hat. Es ist teilweise sogar so wahr, dass die Biodiversität in extensiven Landschaften, also in Landschaften, wo extensive Landwirtschaft betrieben wurde, größer war, als in dichten Wäldern. Ja. Es gibt im zweiten Teil meines Essays dann einen Landschaftspfleger, den ich porträtiere, an der mittleren Elbe, Biosphärenreservat Elbtal-Aue, in einem Vierländereck zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg. Und der hat auf dem Gipfel einer sogenannten Stauchmoräne, wo also verschiedene geologische Schichten beim Abtauen des Eisberges nach dem Ende der letzten Eiszeit ineinander gestaucht übrig blieben und dann eben auch eine Art Insel über der Elbe dort bildeten. Der hat dort den Punkt inzwischen geschaffen mit der größten Biodiversität in Norddeutschland, im norddeutschen Raum. Arten, die man sonst aus Süddeutschland oder Naturschutzgebieten in der Schweiz kennt, den Wendehals, den Wiederhopf, beim Brüten gesichtet, unglaublich viele Pflanzengesellschaften haben sich angesiedelt durch die Art seiner Landschaftspflege. Und das ist ganz, ganz spannend, das zu verfolgen, was ich dort eben auch erlebt habe im sogenannten Wendland. Das Wendland, vielleicht zur Information, ist auch eine der Keimzellen des alten, grünen, ökologischen Widerstands in der alten Bundesrepublik gewesen, weil dort das sogenannte Atommüllendlager Gorleben entstehen sollte. Und dadurch ist eine sehr bunte Szene von Menschen dort auch zusammengekommen, die sich über Jahrzehnte, seit den 70er Jahren schon, beteiligten am Widerstand gegen die Errichtung dieses Atommüllendlagers. Es ist inzwischen rausgenommen aus dem Plan. Es ist ein alter Salzstock. Das wäre gar nicht gut, wenn man dort den Atommüll einlagern würde, weil es dort kurz oder lang eben zum Wassereinbruch käme. Aber es ist immer noch ein Atommüllzwischenlager oberirdisch dort, ja.
du bist jetzt auch noch ein Literaturwissenschaftler. Das heißt, du schreibst nicht nur Lyrik und Essays, du reflektierst natürlich auch, was zeitgenössische Literatur macht. Was denkst du, ist denn das Spezifische an der Schreibhaltung von Nature Writing? Was machen diese Autoren anders oder erfinden sie sich selbst im Moment immer noch und kann man das gar nicht so ganz genau konturieren?
Der Begriff ist sehr alt schon, also relativ alt. Der ist eingebürgert im englischsprachigen Raum, Nature Writing. Und man hat im deutschsprachigen Raum, als die Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz, dem Berliner Verlag, der ja im ganzen deutschen Sprachraum viel Aufmerksamkeit für diese Reihe, vor allem die Autorin Judith Schalansky herausgibt, erhalten hat, da hat man sich begonnen, über das Nature Writing zu unterhalten. Vorher war das eigentlich im deutschen Sprachraum kein relevanter Begriff. Und daher kommt diese Verständigung über die Frage, brauchen wir diesen Begriff Nature Writing überhaupt oder soll man da was Deutsches dafür sagen, Naturschreiben oder Naturpoesie oder braucht es den überhaupt, Naturliteratur. Der Punkt ist, und da bin ich mir mit einigen anderen Autorinnen und Autoren einig, gleichzeitig theoretisch versuchen, über das Nature Writing nachzudenken und selbst Nature Writing zu betreiben, dass es natürlich Literatur ist, aber Literatur, die eben, und das möchte ich stark machen im Buch, von einem im weitesten Sinne ökologischen Projekt ausgeht, von einem Tun mit der Natur. Wenn ich sage Natur, meine ich natürlich auch Begriffe wie Landschaft oder sich auch mit dem Begriff der Wildnis auseinandersetzt. Der Begriff der Wildnis ist für mich fundamental, weil er zu tun hat auch mit der Geschichte dieses englischsprachigen Nature Writing. Vor allem des amerikanischen Nature Writing, wo der Begriff, glaube ich, zunächst aufgekommen ist. Es gibt dieses berühmte Buch von Henry David Thoreau Walden, Alive in the Woods. Er hatte sich also 1845 bis 47, glaube ich, auf dem Anwesen seines Freundes Emerson eigentlich in Massachusetts am Walden Pond eine Art Hütte erbaut und lebte dort als eine Art Einsiedler. Das heißt aber nicht, dass der Henry David Thoreau damit in einer völligen Wildnis lebte. Die Indigenen, die Ureinwohner dort in der Gegend im amerikanischen Osten waren zu Thoreaus Zeiten schon gar nicht mehr dort, es war schon völlig zivilisiert. Er hat die Eisenbahn gehört, die war in Hörweite. Er hat Spuren früherer Bewohner gefunden und so weiter. Aber er fragt sich, wie erlebe ich allein hier die Natur, in meiner Cabin, in meiner Hütte? Und wie kann ich auch für mich leben, also autark leben? Das war ein Projekt. All dies gehört mit hinein. Und der Begriff der Wildnis, der kam dann mit dem aus Schottland stammenden Pionier der amerikanischen Naturparks, der den Yosemite Park dann einrichtete in Kalifornien, John Muir. Und er hat, diesen Irrglauben gehabt, dass man alle Menschen aus diesen Naturparks verbannen müsste. Also es gab die indianische Urbevölkerung, die Indigenen, die dort schon lebten, als Muir kam und mit der Natur lebten, diesen Raum also auch mit ihrer Präsenz, auch ihrer nomadischen Präsenz mitkultiviert hatten, die er dann verbannte wiederum aus dieser Wildnis, die er darin sah. Also Wildnis ist kein einfacher Begriff. Man könnte sagen, es ist ein Begriff, der auch den Begriff der Natur widerspiegelt, aber eben auch unseren Umgang mit Natur. In Europa haben wir ja sowas eigentlich kaum, aber es wird viel darüber geredet. Was bedeutet es eigentlich? Und deswegen Wildnisarbeit scheinbar paradox. Wenn man an Natur oder an Landschaft arbeitet, dann hat man ja keine Wildnis mehr. Aber diese Auseinandersetzung, die man auf einer Streuobstwiese ganz besonders gut erleben kann in unseren europäischen Breiten. Ich muss einerseits etwas Wildes, etwas wachsen zulassen und andererseits auch immer wieder die Obstbäume beschneiden oder andere Dinge tun, was man unter Landschaftspflege subsumiert, damit ich nicht irgendwie einen reinen Wald bekomme. Kann ich natürlich auch, ja, wenn ich sozusagen ein Totalreservat haben will. Aber das ist vielleicht auch nicht das Ziel, ja, des Ganzen. Wir kommen ja entwicklungsgeschichtlich eigentlich aus Savannenlandschaften, also als halboffenen Landschaften. Das hat die Archäologie ja gut gezeigt inzwischen. Und viele Naturschutzprojekte gehen also auch in diese Richtung.
Es hast du aufgetan in diese Auseinandersetzung, was Wildnis ist, wie man diese schützt beziehungsweise kultiviert oder nicht kultiviert oder in Ruhe lassen sollte oder die Leute daraus vertreiben sollte oder und so weiter. In der Stadt ist das so gut wie nicht möglich, wie eine Wildnis in Anführungszeichen im eigentlichen Sinne zu haben. Und trotzdem erleben wir sie ein ganz klein wenig in der Brache. Und ich habe mir kurz bevor wir da unser Gespräch gestartet haben, mir mal überlegt, was denn für mich eigentlich Wildnis ist. Und mir kam dann dazu in den Sinn, Wildnis ist ein Begriff, den wir Menschen brauchen, aber die Natur braucht das eigentlich nicht, diesen Begriff. Die Natur ist eigentlich dort wild, wo sie in Anführungszeichen macht, was sie tut. Nämlich wachsen, sich fortpflanzen, versamen, essen und so weiter. Das heißt, es ist ein nicht funktionaler Begriff, er ist nicht mit einer Funktion aufgeladen, währenddem wir ihr schon, der Wildnis schon wieder eine Funktion zuordnen und sagen, wir brauchen ein wenig Wildnis, sonst haben wir nicht genügend Biodiversität und wir vereinnahmen sogar die Wildnis. So. Und du hast das für dein Buch, den Begriff der Wildnisarbeit gewählt. Und darum möchte ich dich einfach nochmals kurz vielleicht dazu befragen, was heißt denn das Wildnisarbeit?
Ja, also du hast es auch sehr schön gesagt. Wildnis selber, das kommt übrigens auch jetzt in dem neuen Langgedicht von Marion Poschmann, also auch eine Nature-Writerin, die sehr bekannt ist, die bei Suhrkamp veröffentlicht, ja, die, ich glaube, es heißt die Winterschwimmerin. Da kommt das auch mit vor, dass die Wildnis ja eigentlich immer arbeitet, ja, selber, was die Natur hervorbringt, ja, ist ja auch Arbeit an sich. Dann natürlich auch für einen Schreibenden, jemand, der sich mit Literatur beschäftigt, Arbeit am Begriff der Wildnis. Was bedeutet Wildnis? Auch meinen Erfahrungen mit der Wildnis, sei es im Tun oder sei es in der Darstellung dieser verschiedenartigen Flächen, eine Form zu geben. Ja, kann ja auch sagen, Wildnis in der Literatur als Text. Wie abgebildet werden, aber wie, ne, wird es abgebildet, ist ja auch eine offene Frage. Und ich habe dann verschiedene Beispiele von Autoren, also zum Beispiel der große französische Dichter André du Boucher, der versuchte auch das Elementare in seiner Landschaft an der Drôme, also in der nördlichen Provence, festzuhalten, beim Gehen vor allem auch, nicht am Schreibtisch. Und ich denke, dass die meisten Autoren des Nature Writing oder alle nicht am Schreibtisch sitzen. Natürlich müssen sie auch irgendwann am Schreibtisch sitzen, um alles zusammenzubringen und zusammenzustellen. Aber das eigentliche Werk, das entsteht beim Tun auch mit. In der Wechselbeziehung auch zum Tun, auch natürlich die Reflexion des Tuns, die gehört zum Nature Writing. Und die Form, wie man darüber reflektiert, wie ich darüber schreibe als Autor, die ist nicht festgelegt vorher. Die hat auch was mit den jeweiligen Gegenständen zu tun. Wer sich mit Wasser beschäftigt, schreibt anders, als wer sich mit Gesteinen oder mit Bäumen beschäftigt. Und das ist eben auch der literarische Reiz an dieser Sache. Und es hat auch mit dem Brachen natürlich zu tun. Wie schreibe ich über Brachen und wie sehe ich sie eben auch in Verbindung zu größeren Einheiten? Das ist nicht, also so wie die landläufige konservative Meinung ist, es ist ein Schandfleck in der Stadt oder so. Nein, sondern genau umgekehrt, ne, das zu bewerten und so. Seid froh, ne, dass ihr noch diese Brachen habt. Ne?
Das war eine Folge von Die Natur und die Stadt, Nature and the City, und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Man findet übrigens meinen Podcast auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Auf meiner Webseite Nature and the City kann man einen Newsletter abonnieren oder auch verpasste Folgen noch hören. Und ich bin auch auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok zu finden. In meinen Shownotes zu jeder Folge veröffentliche ich auch stets weiterführende Links zum Thema. Empfehlen Sie den Podcast doch bitte weiter, aber so oder so freue ich mich, wenn Sie auch in 3 Wochen wieder zuhören.